Hallo, willkommen zu einer neuen Heise-Show. Ich bin Martin Holland aus dem Newsroom und habe mit mir heute Martin Fischer und Fabian Scherschel, die auch zu Heise Online gehören, nicht direkt im Newsroom sitzen. Ich habe gestern mal geguckt, wie das genau gerade alles heißt. Und wir möchten heute über die Gamescom sprechen. Da fahrt ihr nächste Woche hin.
So ist es.
Am Dienstag geht's los.
Ja. Am Dienstag ist der Fachbesuchertag. Da können erstmal nicht die normalen Leute hin. Ab Mittwoch ist es dann für alle geöffnet.
Also bis ihr zum dürft Samstag. Am Dienstag hin.
Ja, genau. Gut. Also die mit einem Presseausweis und Fachbesucher.
Genau.
Ob die alle normal sind.
Ja. Genau. Und da wollen wir jetzt mal ein bisschen gucken, weil wenn man schon vorher drauf guckt, scheint mal irgendwie so ein Trend, habe ich schon in der Überschrift zu sehen, dass es irgendwie vor allem um Fortsetzung geht. Aber als erstes natürlich der Hinweis an unsere Zuschauer, dass ihr auch Fragen stellen könnt und sollt bitte. Wir gucken auf YouTube und auf Facebook. Auf YouTube sieht so aus, als wäre irgendwie keiner da, aber ich glaube, das ist nur ein Fehler von YouTube. Die Technik beschwert sich auch, aber ich... jetzt ist YouTube weg. Jetzt, aber die Technik hat noch nicht Stopp gesagt, deswegen mache ich weiter. Ganz locker, flockig.
Wir müssen jetzt schnell die interessanten Informationen
wir müssen schnell die, damit die Leute danach, die dann kommen, was genau. Jetzt geht's wirklich los, sagt die Technik. Deswegen hallo an alle, die uns eben noch nicht genau, wir möchten heute über die Gamescom sprechen. Ich bin Martin Holland, mit mir Martin Fischer und Fabian Scherschel.
Ich habe ein Déjà-vu.
Genau, und das haben wir alle gerade, aber dafür fangen wir jetzt direkt an. Also die Gamescom ist die größte Spielemesse mindestens Europas.
Der Welt.
Der Welt schon, ja. Oder?
Mit großem Abstand. Also die, ich kann ja alles nochmal erzählen, wir haben ja schon mal geübt. letztendlich werden in Köln ungefähr 300.000 Besucher erwartet zur Gamescom, die vom Dienstag bis Samstag stattfindet, nächste Woche. Dienstag ist der Fachbesuchertag, da dürfen schon Journalisten, Hersteller, Spieleentwickler und so weiter sich treffen auf der Messe. Und
das in Ruhe angucken.
Das in Ruhe angucken. Ab Mittwoch ist es dann für das normale Publikum geöffnet, wie gesagt, eben bis zum Samstag. Davor findet wie jedes Jahr wieder eine Entwicklerkonferenz statt. Die heißt dieses Jahr nicht mehr Game Developer Konferenz, sondern DevCom. Die Lizenz für die Game Developer Konferenz ist einfach weg. Die machen das jetzt nur noch in San Francisco und eben nicht mehr in Europa bzw. Köln. Und da sind dann direkt nur die Spieleentwickler, die sich unterhalten, die Sessions vorbereitet haben für Fachbesucher und auf Neuerungen hinweisen und so weiter.
Okay, aber erstmal zur Gamescom. Also die größte Messe ist es, weil es die meisten Besucher hat. Kann man das so sagen? Oder weil es die meisten Aussteller und
sowohl als auch. Es gibt ja in Los Angeles noch die E3, die früher sehr, sehr wichtig war. Heute ist sie nicht mehr so wichtig. Da werden quasi nur eigentlich meistens nur noch ein paar Trailer gezeigt und sie ist auch relativ klein. Die Gamescom ist da wesentlich wichtiger mittlerweile.
Und werden denn auf der Gamescom auch neue Sachen so richtig vorgestellt? Oder also die Sachen, also offensichtlich ist ja das meiste immer schon bekannt vorher.
Sagen wir mal so, also du hast das ja schon erwähnt, dass wie jedes Jahr letztendlich es sich häufig um Fortsetzungen bekannter Titel dreht. Ja. Sei es FIFA, sei es Project Cars, Star Wars Battlefront. Da gibt es immer
Listen.
Ja, Assassin's Creed, ne? Genau. Seitdem wir geboren wurden, gibt es da Fortsetzungen. Also das ist wirklich schon sehr, sehr lange her. Allerdings muss man auch sagen, die interessanten Sachen passieren eigentlich abseits davon. Ja, es gibt manchmal noch Neuankündigungen, aber sehr, sehr interessant ist vor allen Dingen auch der Early Access Bereich. Da spielt in diesem Jahr natürlich PlayerUnknown's Battlegrounds eine ganz, ganz große Rolle, was mittlerweile das zweithäufigst gespielte Spiel auf Steam ist. Und das darf man nicht unterschätzen. Dota ist noch vorne. Teilweise sogar relativ knapp. Und das darf man halt in der Form nicht unterschätzen, weil Steam mittlerweile sogar größer geworden ist vor kurzem als das ganze Xbox-Netzwerk. Also die haben 67 Millionen Spieler, die aktiv im Monat das nutzen. Microsoft kann ungefähr 53 Millionen verbuchen. Da sieht man schon, was das eigentlich für eine Bedeutung hat und wie wichtig auch Early-Access-Spiele mittlerweile und auch Indie-Titel geworden sind.
Man kann es ja mal kurz erklären, falls wir Zuschauer haben, die das jetzt nicht wissen und keine Ahnung, ob man... Also Early-Access heißt, das Spiel ist offiziell noch gar nicht fertig.
Ja.
Du spielst es auch.
Ja. Also das ist so eine Sache, das ist ja fast mittlerweile so ein Marketingbegriff. Ne? Also es gibt da Spiele, die sind wirklich noch nicht fertig, die sind quasi eine Beta, manche sind so in einer sehr wackeligen Beta und es gibt welche, die sind eigentlich quasi fertig, die hätte man früher wahrscheinlich so verkauft und dann irgendwie als DLC, also zum Beispiel PlayerUnknown's Battlegrounds, PUBG, nennen wir es mal PUBG, ist halt eigentlich fertig.
Nein, also, nennen wir es einfach mal Battlegrounds.
Ja. PUBG. Das ist halt, es hat nur eine Karte, aber es ist eigentlich fertig. Es ist, das spielen unheimlich viele Leute, es funktioniert super gut. Das hätte man jetzt auch veröffentlichen können und dann neue Karten als DLC rausbringen können. Also ich persönlich sehe das so ein bisschen seit Minecraft Minecraft. Das ist so eine Fortsetzung von diesem Minecraft-Entwicklungsethos oft. Also Early Access, ne? Ja. Dass man halt so ein Spiel entwickelt und dann hat man so ein bisschen Entschuldigung als Entwickler, hey, das ist noch nicht ganz fertig, ja, wenn noch genau, was kaputt geht, ist nicht so schlimm. Und dann kann man halt immer weiter Content nachliefern. Das machen jetzt eigentlich ziemlich viele.
Weil es ist ja schon auffallend, wenn ein Spiel, das offiziell nicht fertig ist, das zweitmeistgespielte Spiel auf Steam ist, ist ja
das
schon
sagt ein bisschen. Schon einiges aus.
Und die kommen auch auf die, also die Entwickler kommen auf die Gamescom und dann auch, ist das ein Indie-Studio oder sind
also,
das,
also wie muss man letztendlich, das ist PlayerUnknown's Battlegrounds ist sozusagen eine Ausgliederung oder das Battle Royale, so heißt das Spielprinzip, was der Entwickler Brandon Green, eigentlich ein Modder,
PlayerUnknown
sozusagen, das ist sein richtiger Name, Brandon Green, fabriziert hat. Und offiziell wird es halt von Blue Hole entwickelt bzw. publiziert, und die sitzen in Südkorea. Und Südkorea ist halt, was das angeht, ein ganz, ganz großer Treiber. Gerade bei kompetitiven E-Sports-Sachen, was auch gerade auf der Gamescom auch einen großen Teil einnimmt, E-Sports. Ne, da sieht man zum Beispiel Blizzard, die ja mit Overwatch, mit Hearthstone, mit World of Warcraft ihren quasi gesamten Fokus mittlerweile auf Multiplayer, was heißt mittlerweile seit einigen Jahren auf Multiplayer, umgeswitcht
haben. StarCraft
ist jetzt auch Thema Fortsetzung, ist nicht ganz Fortsetzung, ist ein Remaster, StarCraft Remaster, der erste Teil. Der ist jetzt auch frisch rausgekommen, wird auch ein großes Thema auf der Gamescom sein. Wenn man ehrlich ist, hat Blizzard diesen Teil letztendlich auch nur für Südkorea gemacht, weil Südkorea hat StarCraft 2 an sich nicht so wirklich angenommen. Und es ist noch ein riesen StarCraft 1 Community da. Und da haben sie sozusagen für die Community ein bisschen was getan, das Spiel ein bisschen aufgehübscht.
Okay, wir können ja schon mal die ersten Fragen angucken. Also auf YouTube fragt Capilino, welche Hersteller eine offizielle PK machen. Habt ihr da einen Überblick? Oder das sind ja wahrscheinlich die, du hast vorhin schon so ein paar große Namen.
Also das sind sehr, sehr viele. Also die jetzt aufzuzählen, dann ist die Heise schon zu Ende. Also das sowohl Microsoft als auch Sony, also ganz, ganz viele, nicht alle werden live übertragen, muss man fairerweise sagen. Viel wird auch einfach so rausgeschickt auf YouTube. Ne? Das ist eigentlich sozusagen das Medium der Wahl mittlerweile bei der Gamescom. Also auch wenn ihr nicht zur Gamescom kommen könnt, ist man sehr, sehr schnell und frühzeitig über die aktuellen Entwicklungen informiert.
Die Frage ist ja eh, ob man normalen Besucher, einen Spieler so eine Pressekonferenz interessiert oder eher, also, dass man die Spiele dort spielen kann.
Ja, ich schätze mal, die Frage dreht sich in die Richtung, kann ich die live verfolgen?
Ja, und kommt da irgendwas Großes raus? Das würde dann halt da bekannt gegeben.
Ja.
Obwohl ich da eigentlich gar nicht so viel erwarte. Also ich erwarte eigentlich gar nichts Überraschendes. Also es wird sicherlich ein oder zwei überraschende Titel kommen, aber ich weiß nicht, also dieses Jahr ist ja schon sehr, sehr viel announced worden und also viele der großen Hersteller machen das ja jetzt auch schon öfter vor den Konferenzen, also vor der E3, vor der Gamescom, weil da halt so viel passiert, man will halt irgendwie erst
sein.
Weil
dann haben sie den Tag für sich oder die Presseberichterstattung.
Also es gibt durchaus ein großes Thema, in der Tat, bei Spielen ist das so eine Sache, aber es gibt das ganz große Thema Xbox One X, die eigentlich Xbox Scorpio ist, gewesen ist und eigentlich die dritte Xbox letztendlich. Lässt man mal diese Small und den Dinger, diese kompakten Versionen weg. Da ist man sich noch nicht so sicher, ob Microsoft da auf der Gamescom tatsächlich die Xbox näher erläutern wird, die neue. Wahrscheinlich werden aber die aktuellen oder die kommenden Spiele gezeigt, wie Sea of Thieves. So eine, was würde ich sagen, so eine Piraten-Rollenspiel-Simulation.
Multiplayer.
Da wird es in der Tat interessant, weil Microsoft hat, als sie die Xbox One X vorgestellt haben, ziemlich auf den Mund bekommen, weil sie gesagt haben, wir haben so viele Exklusivspiele, viele von diesen Exklusivspielen haben jetzt die Community nicht so angefixt. Sie haben gesagt, meine Güte, also so richtig Megatitel ist es jetzt nicht. Und da muss, glaube ich, Microsoft jetzt ganz schön beweisen, ein Argument vorweisen für die Spieler, warum sie die 500 Euro teure Xbox One X kaufen sollen.
Ist das eine komplett neue Konsole oder so wie die PlayStation 4 Pro, die ja offiziell und zumindest immer noch auch nur Spiele spielt, die es auch für die PlayStation 4 gibt? Ist das bei der Xbox dann
genauso? Also letztendlich ist es natürlich eine neue Konsole, sie ist wesentlich leistungsstärker. Allerdings sollen alle Spiele, die auf der Xbox One laufen, auch auf der X laufen und umgekehrt.
Also das heißt, es sind keine neue Generation.
Genau, keine neue Generation. Das ist
wo du alle Spiele an sich eigentlich tatsächlich schon. Ja. Aber die tatsächlich auf Software-Sicht bist du mit der Xbox One eigentlich noch weiterhin gut bedient. Die Xbox One X hat natürlich den Vorteil, dass du viele Spiele mit einer oder einige Spiele auch bisherige Spiele über ein Update mit hübscherer Grafik spielen kannst. Es sollen Texturpatches kommen, es sollen Auflösungspatches kommen für 4K-Displays. Ja. Also heute kauft sich ja jeder, der sich einen Fernseher kauft, quasi ein 4K-Display. Für solche Leute ist es durchaus interessant, wenn sie eine Xbox haben wollen, dann vielleicht doch das Geld mehr auszugeben.
Genau. Okay, es ist ja mal so, dass die Fragen hier so ein bisschen später kommen, als wenn wir die Themen dann schon weiter sind.
Wir zu
Early Access nochmal, genau, wir reden ja gar nicht so viel. Also jetzt nochmal, das muss ich jetzt natürlich vorlesen, auch wenn ich das ja immer... Also für Early Access sagt Sascha Triller, Negativbeispiel ist ja No Man's Sky, da haben wir ja auch viel drüber diskutiert, weil das ein Spiel ist, das fertig verkauft wurde, obwohl es eigentlich noch nicht fertig war.
Ja, ja, also ich meine, das ist ein Ja, das ist eigentlich das klassische Modell. Ne? Das war so dieses, wir verkaufen das und machen einen Hype und dann kaufen Leute das und sehen, es ist eigentlich gar nicht so gut. Ein anderes Beispiel wäre zum Beispiel aus diesem Jahr Mass Effect Andromeda, was ja auch, haben Leute relativ wenig von gesehen. Das war so ein klassischer Launch. Und dann hat es vielen Leuten nicht so gefallen, wie sie gedacht haben, dass es ihnen gefallen würde. Early Access ist natürlich eine Möglichkeit, das so ein bisschen abzufangen. Und das ist einfach jetzt innen. Also ich glaube auch dieser Also diese Bezeichnung Early Access, da sollte man sich nicht so dran festmachen. Also es gibt durchaus Leute, die sowas machen und das nicht Early Access nennen. Ne? Also es gibt ja ganz viele Studios, die Spiele so entwickeln. Ja. Star Citizen ist noch ein Beispiel, vielleicht ein mehr Negativbeispiel, aber das wird ja auch so entwickelt.
Das ist also absolut. Ich möchte nur was hinzufügen. Und zwar, was man halt nicht denken darf, ist, nur weil ein Spiel als Early Access verkauft wird, dass es automatisch zum Beispiel billiger ist. Das sehen wir ja auch bei Battlegrounds oder Pupke, wie du das nennen möchtest. Das kostet halt 30 Euro. Ja. Es gibt viele Spiele, die fertig sind und 30 Euro kosten. Ark Survival, das ist so eine Dino-Survival-Simulation, kostet mittlerweile 60. Hat erst kurz 70 gekostet, da hat der Entwickler so einen auf den Deckel gekriegt, dass sie gesagt haben, das kann nicht sein, haben sie es auf 60 verbilligt. Also es ist halt immer noch unfassbar viel Geld, was die Leute sozusagen vorab verlangen.
Geld-Civ, ich glaube Galactic Civilization, der Teil, der war im Early Access teurer. Da hat der Entwickler gesagt, okay, ihr bezahlt quasi für das Privileg, das eher spielen zu können. Hat Stardock quasi, Brad Riddell, hat gedacht, wir probieren das mal. Und der wurde dann billiger, als das Spiel rauskam. Mhm.
Also das Wichtige ist, was man sagen muss, die Erwartungen. Bei Early Access hast du nicht unbedingt riesige Erwartungen an das jeweilige Spiel. Das heißt, die Käufer gehen anders ran, würde ich behaupten, meine Meinung. Bei, wie dein Beispiel, Mass Effect Andromeda, da hat ja EA, die haben ja alle noch getrommelt und das geht mit HDR und hast du nicht gesehen und so weiter. Und dann haben sie auch nicht mehr die Gesichtsanimation hingekriegt. Ja. Das ist natürlich dann der absolute Worst Case für einen Entwickler. Und ich glaube, behaupten zu können, dass über Early Access für die Hersteller es wesentlich einfacher ist, ihr Spiel in den Markt zu drücken, als wenn sie jetzt lange trommeln und dann ist auf einmal ein Spiel da, was die Erwartungen enttäuscht.
Vor allem für neue vielleicht. Ja, ja. Also vor allem für Hersteller, die nicht die Fanbasis
schon. Natürlich, und die Kleinen auch.
Ja. Genau, das spielt natürlich auch rein, dass gerade über Steam sich ja halt diese Entwicklungslandschaft sehr angeglichen hat. Also dieses Unterschied, wenn man heute sagt, ist es ein Indie-Entwickler oder nicht, da sieht man ja oft den Unterschied eigentlich gar nicht. Also wenn man sieht, No Man's Sky, man kann viel darüber sagen, wie gut oder schlecht das war, aber wenn man sieht, das kommt von einem relativ kleinen Studio, wie das aussah und also das, ob das jetzt ein Indie-Spiel ist oder von EA quasi kommt, das kannst du eigentlich gar nicht mehr unterscheiden. Vor allem, wenn EA dann mit Mass Effect die Gesichtsanimation schlechter hinkriegt als die Indie-Entwickler.
Und fairerweise muss man dazu sagen, Early Access ist, finde ich, zumindest in Bezug auf Zahlungen und so weiter, relativ transparent. Entweder gibst du es aus oder nicht. Du weißt relativ gut, was du kriegst. Das finde ich halt bei so Kickstarter-Projekten nicht allen, Gottes Willen. Aber zum Beispiel bei Star Citizen halt persönlich ein absolutes No-Go.
Vor allem, weil du ja bezahlst und das direkt dann kriegst in der Early Access.
Also naja, oder? Ich sag mal so, das stimmt. Star Citizen, da bezahlst du ja auch und kriegst es dann. Das ist nicht die Frage. Stimmt, aber der Unterschied ist, beziehungsweise ein Teil.
Die machen ja immer noch so ein Pledge-Verfahren, was genau läuft wie bei Kickstarter. Du hast keine Garantie, dass du jemals dein Spiel kriegst.
Du meinst das Fertige?
Genau. Also grundsätzlich. Also die müssen dir nichts liefern. Du spendest denen quasi Geld.
Also mein Punkt war nur ein ganz anderer. Also ich wollte nur sagen, du gibst Geld aus und kriegst zumindest irgendwas auf die Platte, was du anklicken kannst und dann läuft irgendwas. So, wie das jetzt ist, ist nicht die Frage. Okay. Aber trotzdem sagt der Entwickler ja, die ja schon weit über 100 Millionen US-Dollar eingenommen haben, wir brauchen immer mehr. Und da hört halt bei mir als Spieler so ein bisschen das Toleranzlevel auf. Ich würde dann sagen, irgendwann hätte ich aber gerne auch mal gewusst, wann ich das Spiel kriege. Genau. Das ist eine andere Nummer als bei zum Beispiel Seven Days to Die, was irgendwie 10 oder 20 Euro kostet, weiß ich jetzt nicht mehr. Und ich bin erstmal zufrieden.
Und Zig ist ja dieses Jahr wieder auf der Gamescom. Ich werde mir das wieder angucken. Die werden wieder eine große Präsentation machen. Also im letzten Jahr hatten sie ja eine riesen Präsentation mit Planeten, die da so prozedural, und dann konntest du drauf landen und so. Und haben dann irgendwie gesagt, das kommt im Dezember raus. Jo, ja. Und das ist bis Star-Quest, jetzt immer noch nicht. Also jetzt hast du gerade Monde. Ja. Ein bisschen. Mal gucken, was sie dieses Jahr wieder.
Genau, dann gucken wir mal. Also wir gehen mal unvoreingenommen ran.
genau. Schwierig im Moment.
Ja, es läuft halt schon eine Weile, ne, das Projekt. Aber mal schauen, vielleicht überraschen sie uns ja dieses Jahr.
Naja gut, das haben sie bislang irgendwie in alle Richtungen immer hinbekommen. Erstmal der Hinweis noch, weil uns auch die Regie dran erinnert, heute Abend gibt es auch ein Early Access Spiel hier bei CT Zockt Live, wird gespielt. Wir müssen so ein bisschen aufräumen da drüben. Out of Reach, auch ein Piratenspiel, weil wir es vorhin hatten. Ich würde jetzt mal kurz, weil ich das auch in den Titel geschrieben habe, mal kurz wegen diesen Fortsetzungen. Also wenn man jetzt mal guckt auf die Spiele, die so erwartet werden. Also wir hatten es vorhin schon, Assassin's Creed, da steht gar keine Nummer mehr dabei. Also kann auch keiner mitzählen. Far Cry 5, Pro Evolution Soccer ist PS, ne, 2018.
Sind schon bei Ausgabe 2018.
Das ist bei FIFA... FIFA stand, glaube ich, auch dabei.
FIFA 18,
genau. 18, Tropico 6, jetzt habe ich Call of Duty, gut, da ist dann auch keine Nummer mehr dabei. Also es sind halt schon viele Titel, also wo man sagt, gibt es denn keine Innovation oder passiert die Innovation weniger auf diesen Messen als bei Steam offensichtlich?
Ich denke halt in der Tat, die Innovation, da haben wir jetzt relativ viel Zeit damit verbracht, darüber zu reden, passiert primär aus meiner Sicht im Bereich Early Access, im Bereich Indie. Da sind die spannenden Entwicklungen. Also es macht richtig Spaß zum Beispiel auf Steam oder anderen Plattformen auf, was ist neu zu klicken. Na, da findet man relativ viele neue Sachen, Spielideen, die es teilweise so noch gar nicht gab oder die noch kein großer Publisher umgesetzt hat. Das ist durchaus interessant. Wobei, ich meine, wir waren ja alle mal jung, ne? Also wenn du heute jugendlich bist und willst ein Spiel spielen, dann ist vielleicht diese Fortsetzung, die wir langweilig finden, vielleicht schon wieder interessant und cool. Darf man ja auch nicht vergessen.
Wenn man das alles nicht kennt, dass das alles schon mal da war. Ne?
Ja, ich meine, grundsätzlich ist es halt einfach für die großen Firmen ist es automatisch quasi Geld, das sie einnehmen, wenn sie ein Franchise haben, was es gibt. Also mal ganz abgesehen von FIFA und PES und so. Ich meine, das ist ja quasi, da müssen sie nicht jedes Jahr ein neues Spiel rausbringen. Das ist eine Gelddruckmaschine. Also FIFA könntest du auch 3 Jahre in der gleichen Engine-Version lassen und dann einfach das updaten. Ne? Also die Spieler und die ganzen Transfers und so, das könnten die locker machen. Aber ich meine, die Lizenzen kosten die wahrscheinlich auch eine ganze Menge Geld und die wollen halt Geld verdienen. Ja, aber bei anderen Sachen ist halt, das ist halt so, also wenn du sowas hast wie Mass Effect oder Assassin's Creed oder so, da musst du auch keine Nummer dahinter schreiben. Du brauchst halt nur diesen Titel und dann hast du die Leute, die Spiele vorher gekauft haben, denken auf jeden Fall mindestens drüber nach.
Ja, und interessant wird aber auch eine Sache, und zwar Nintendo mit der Switch, was sie da zeigen. Also gibt es ja schon einige Sachen wie Super Mario Odyssey und so weiter, was relativ interessant ist, auch für eine, glaube ich, relativ große Spielerbasis. Aber es wird sich zeigen, ob Nintendo bis auf die üblichen Verdächtigen wie Mario, Zelda, was es ja schon gibt, was sehr, sehr gut ist, auch mal was aufbieten kann, was man nicht so erwartet für die mobile Konsole.
Genau, weil das ist jetzt die Frage, wenn wir uns irgendwie jetzt so drauf einigen können, dass zumindest die richtig innovativen, die neuen Sachen irgendwie eher online, also über die Plattform passieren. Worauf also freut ihr euch jetzt oder was erwartet ihr und seid neugierig drauf auf der Gamescom? Spielmäßig jetzt.
Wir kommen noch zur Hardware. Kann ich dir sagen. Also die Spiele, die du jetzt gerade erwähnt hast, da wissen alle, dass die kommen. Die gucke ich mir persönlich gerne an und rede auch gerne mit den Entwicklern. Mhm. Aber wahrscheinlich überrascht mich da nichts.
Ja.
Worauf ich mich freue, ist tatsächlich der Early Access Bereich, der nämlich in diesem Jahr, das ist also von der eigenen Halle, ein riesiger Bereich, der in diesem Jahr so groß ist wie noch nie, zu dem auch sämtliche Messebesucher Zutritt haben. Und das ist wirklich noch überraschender als bei Steam auf was ist neu zu klicken, weil da nämlich viele Sachen sind, die noch gar nicht auf den großen Plattformen erschienen sind, weil da gibt es natürlich auch Regularien und Richtlinien, ab wann oder was die Sache mitbringen muss, um auf Steam zu erscheinen. Weil Early Access kriegst du meistens erstmal auf den Webseiten der Entwickler, bevor es halt auf Steam und Co. auftaucht. Und das finde ich sehr, sehr interessant. Außerdem, Cosplay ist interessant. Ne? Das ist ja also wirklich, da verkleiden sich ja ganz viele Leute als verschiedene Charaktere aus Spielen. Das finde ich immer sehr, sehr beeindruckend. Mhm. Ist dies ja auch wieder ein Tick interessanter, weil Waffennachbildungen wieder erlaubt sind.
Ach so.
Hat einfach den Grund, viele, viele Spielfiguren tragen halt irgendwie, also es geht ja auch um Bögen. Es geht wenn man heute Waffen sagt, denkt man gleich an Terror und Kriegswaffe. Mhm. Es geht auch um Bögen oder Armbrüste oder so, auf Fantasy-Figuren. Das wird auch wieder ziemlich interessant.
Ja.
Also, ich muss sagen, die Spiele, die mich interessieren, sind halt auch, also ich freue mich ziemlich auf Divinity Original Sin 2. Das ist auch im Early Access. Die üblichen Verdächtigen, Elite Dangerous ist für mich immer interessant, weil die halt, also das sind halt so Spiele, die weiterentwickelt werden, ne? Wo immer was passiert. Das ist so mein Ding. Also vor Elite habe ich sehr viel Minecraft gespielt. Also ich mag Spiele, wo die Entwickler dranbleiben, wo sie immer neue Sachen reinschmeißen. Sowas wie Subnautica zum Beispiel finde ich total cool. Aber
Early Access?
Genau, also das sind also bei mir auch hauptsächlich Early Access Sachen. Ich werde mir natürlich auch FIFA 18 angucken, weil ich das einfach interessant finde. Ich meine, da passiert nicht so viel Neues, aber ein bisschen was ist immer anders. Ist jetzt irgendwie passen wieder schneller oder so, solche Sachen.
Also ihr werdet jetzt lachen, ich freue mich sogar auf Call of Duty. Weil das der neue Teil, World War 2, ne, glaube ich, heißt der,
ja.
Soll spielerisch wieder in Richtung Modern Warfare 1 gehen. Was ja wirklich ein wirklich guter Teil war. Dazwischen waren alles so, naja, so, reden wir nicht drüber. Ja. Da bin ich durchaus gespannt, wie sie das umsetzen.
Okay, was ist mit VR? Also kam vorhin auch schon die Frage.
Ich bin so ja der, der ständig ja, sagt, was für ja. mich ist VR tot. Es hat nicht gelebt.
Okay.
Also ich muss echt sagen, als diese Brillen alle rauskamen und die sich hier alle gekauft haben, wurde gesagt, ja, in zwei Jahren
nicht gibt's... Alle.
Viele Leute hier in der Redaktion gesagt, in zwei Jahren gibt es, oder einige, ohne Namen nennen zu wollen, gibt es richtig coole Spiele dafür. Und ich habe gesagt, woher sollen die herkommen? Wenn die in zwei Jahren da sein müssen, dann müssten die jetzt schon entwickelt werden. Ich wüsste davon nichts, das müssten alles Geheimprojekte sein. Und jetzt ist quasi zwei Jahre später. Ne? Also die Spiele sind nicht da. Es gibt coole, innovative Dinge bei VR, aber das sind alles so Sachen, dafür will ich so ein Teil doch nicht in meinem Wohnzimmer installiert lassen. Also da muss ich das mal aufbauen, dann spiele ich da mal ein Wochenende rum oder ich habe hier Kollegen haben das im Büro, ne? Da kannst du das mal machen. Aber wenn du das in deinem Wohnzimmer aufbauen musst, nur damit ich dann einmal auf Mount Everest klettern kann oder so.
Das machst du zweimal,
das mach ich und dann halt.
Ist langweilig.
Ja, ich mache das gar Problem. Nicht. Weil,
ne? Ich habe es also, gemacht. Aber tatsächlich seltener, als ich vorher gedacht habe und auch als der Preis vielleicht nahelegt. Also ich habe hier mal kurz geguckt, also weil die einzige, die da, also wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, was ist ja die PlayStation VR, also ist ja schon die breiteste Nutzerbasis. Und da, also die einzigen Sachen, die ich jetzt erkenne, ist, dass offensichtlich The Elder Scrolls, also Skyrim, Elder Scrolls 5, Skyrim eine VR-Version bekommt und die wird dann gezeigt. Also von dem Rest gut, Gran Turismo kennt man auch noch.
Aber jetzt wirst du lachen. Das ist nicht das Interessanteste, was der Hersteller Bethesda da aufbietet, aus meiner Sicht.
Ja, aber VR weil war doch
VR, jetzt. Ich wollte es nur nochmal, ich wollte nur in das interessante
kommt,
Ecke
so, ja,
ich bin nämlich auch ein VR-Skeptiker. Wolfenstein 2 wird nämlich gezeigt. Und die Wolfenstein-Reihe ist wirklich, also zumindest die neueren Teile, die alten waren damals auch okay, sind wirklich sehr, sehr gute Teile und sehr innovative, teilweise sehr innovative Teile, die sich aber auch auf die ursprünglichen Sachen zurückbesinnen von 3D-Shootern. Da wird Bethesda das zeigen. Der kommt auch relativ bald raus, Wolfenstein 2. Ich habe jetzt leider nicht das Datum.
Ist aber jetzt kein VR-Titel.
Nö, aber es ist besser als VR.
Also bei VR fand ich noch immer, die interessantesten Sachen, die ich gesehen habe in VR, waren lustigerweise keine Spiele. Also ich bin sehr begeistert von, also wir haben über E-Sports noch nicht so wirklich viel geredet, das finde ich sehr interessant, also das ist auch eine Sache, die mich sehr interessiert auf der Gamescom, das ist ein riesen Thema jetzt. Da hat Valve für Dota eine Möglichkeit gehabt, wie du dich mit der VR-Brille, die quasi die The International, also dieses riesige Turnier, so was
Brett
die
von oben, ne?
angucken. So. Ja, die hatten zum Beispiel, wo du mit mehreren anderen Leuten halt in so einer Lobby sein konntest und du hast nur deren Brille und die Hände gesehen, aber du konntest trotzdem irgendwie emoten, du konntest dich größenmäßig, du konntest dich über das Brett stellen und alles sehen oder dich reinzoomen, dass du die Spielfiguren größer sind als du. Das war schon richtig cool. Also sowas finde ich...
Als Zuschauermodus ist das
interessant. Finde ich richtig gut, weil das ist bei E-Sports auch gerade ein riesiges Problem. Wie zeige ich das Leuten, wenn ich jetzt nicht der absolute Crack bin in Dota, wie präsentiere ich das Leuten, dass die das überhaupt interessant finden? Das ist halt nicht so einfach wie Fußball oder Formel 1, wo wir das schon wissen, wie man das macht. Wenn man da so einfach vier Bildschirme einfach macht, die meisten Leute finden das todlangweilig, weil sie nicht wissen, was da abgeht. Da fand ich sowas schon richtig interessant.
Da ist auch, passt auch die Frage zu, ich finde es jetzt nicht mehr direkt, war glaube ich vorhin auf YouTube, ob denn Streaming allgemein auch ein Thema ist. Also ich meine, wir machen das jetzt nun heute Abend und auch sonst regelmäßig, aber es gibt natürlich Leute, die das auf YouTube, also das ist ja nun wirklich, muss man jetzt nicht so tun, also, als wäre das was Neues, es ist eine längere Geschichte, Twitch und so, dass viele Leute Spiele streamen. Gibt es das auf der Gamescom? Also wird da sich damit beschäftigt?
Gibt es ohne Ende. Okay. Also Twitch ist zum Beispiel da, nicht das erste Mal in diesem Jahr. Es werden viele Turniere, also jetzt keine Weltklasse-Turniere, aber Turniere abgehalten, auch mit bekannten E-Sportlern, einfach nur um zu zeigen, wie das funktioniert. Ja. Teilweise auch um wirkliche, also wirklich kompetitive Turniere. Da kannst du quasi in der Gamescom in jeder Halle sowas finden.
Ne? Okay.
Also das ist ein ganz großes ist Thema und viele Spieler heutzutage, muss man auch sagen, kaufen sich die Spiele anfangs gar nicht, die gucken die dann. Teilweise kaufen sie sich nie, selbst wenn ihnen das Spiel gefällt, weil das ist so, ne, so ein passives...
Ja, es ist halt auch irgendwie PR-Channel Nummer eins. Also ich glaube zum Beispiel Battlegrounds ist deswegen so groß geworden, weil das einfach auch gut streamt. Mhm. Also Spiele, die... es ist ja nicht bei allen Spielen so, ne? Also viele mit Story, da funktioniert das nicht so gut. Aber Spiele, die als im Stream oder in YouTube-Videos gut aussehen, die haben eine richtige Chance, richtig berühmt zu werden.
Ich glaube, No Man's Sky kann man auch nicht streamen. Ich glaube, das könnte ich mir nicht lange angucken. Spielen geht noch, aber...
Ist ja auch zu langsam.
Da passiert,
ja,
glaube ich,
einfach passiert halt zu wenig, genau.
Also deswegen, von daher ist das halt einfach auch ein Riesending geworden, glaube ich.
Allerdings muss ich sagen, Dota 2 kann ich mir nicht länger am Stream angucken, weil da passiert mir zu viel.
Ja,
das also, ne, du hast vorhin mit Fußball das erwähnt. Gut, da im echten Fußball, da hat ein Spieler ein linkes und ein rechtes Bein und dann gibt es einen Ball und dann gibt es noch
ein paar mehr Spieler,
und gut ist. Ne? Genau, aber bei Dota hat jede Figur irgendwie noch, keine Ahnung, 8 Spezialfunktionen und die musst du dann alle erkennen, wenn die... Also das ist,
da ich würde sagen, beim Eis okay, immer, ich weiß nicht, wo der Puck ist, dann guck mal Dota, da weißt du gar nicht, welche Lane gerade.
Da gibt es auch nicht mehr einen Puck, ne?
Ja, das ist doch, gibt's Puck, den Charakter.
Ja, okay.
Also ich habe noch von Zuschauern den Hinweis, also auch, dass Sea of Thieves erwartet wird. Borderlands 3 ist auch wieder einer der Nachfolger.
Gab es nicht gerade erst ein Borderlands hier mit Südamerika? Ach nee, das war nicht Borderlands, das war...
nicht so laut reden, wenn wir Livestream.
Genau.
Also das ist Wildlands.
Genau. Das war
also
Wildlands, genau.
Und ganz besonders Cyberpunk 2077.
Oh ja, da war ich auch drauf.
Ich sag's jetzt mal auf Englisch.
Das ist CD Projekt Red, also die The Witcher gemacht haben.
Okay.
Die haben vor Ewigkeiten ein Spiel angekündigt, was halt so Blade Runner-mäßig aussieht in so einer Cyberpunk Future. Da haben sie eigentlich nur einen Trailer zu gemacht und der war total krass. Und jetzt entwickeln sie, haben ja mit The Witcher quasi aufgehört und entwickeln das jetzt wohl wirklich. Und ich finde das total interessant, weil Cyberpunk ist halt cool.
Okay, und das andere ist noch Xenoblade Chronicles 2.
Sagt euch das kann was? Kann ich nichts dazu sagen.
Da weiß ich so viel wie
ich
über Borderlands.
Also, ich mein, habe ja hier auch die ganze Liste gesehen. Also es ist natürlich einfach insgesamt recht viel.
Und man kann noch eine Sache dazu sagen. In diesem Jahr eröffnet die Frau Merkel die Gamescom.
Ja, genau, das kommt noch.
Erstmals. Und das ist in der Tat auf zwei Ebenen interessant. Erstens, dass es natürlich... jetzt spricht die Regie dazwischen.
Erstens, das war ein guter Witz. Die Regie hat gesagt, Merkel spricht der Gamescom ihr Vertrauen auf.
Ja, vielleicht kommst du dann endlich nach Hannover, egal. Jedenfalls, hier zum Glück verliert man ja nie den roten Faden.
Merkel.
Genau, also erstmal zeigt das die Bedeutung der Messe. Mhm.
Aber ganz schön spät.
Ganz schön spät, aber sie stellt es dann sozusagen auf die Ebene von der Hannover Messe, von der CeBIT und einigen anderen großen Messen. Die zweite Ebene, die ich sehr interessant fand, ist, dass sie einer Partei zugehört, die jahrelang immer Killerspiele als das Übel der Welt bezeichnet hat und jetzt eröffnet sie tatsächlich die Gamescom.
Ich glaube tatsächlich nicht, dass sich das jetzt erstmal ändern wird in der Partei, sondern einfach nur, dass wir werden das ja sehen, welche Spiele sie sich auch anguckt. Das könnte man ja jetzt da nochmal überlegen. Also hier, ob Immortal Kombat dabei ist, weiß ich nicht.
Ich würde sie ja gerne fragen, welchen Dota 2 Charakter sie main.
Mach doch mal.
Ja, wenn ich sie treffe, werde ich das fragen.
Also man kann nur eins kurz noch dazu sagen, ist, und zwar, dass die deutsche Computerspiele- und Videospieleindustrie halt auch wächst. Also nicht nur die internationale, die mittlerweile wesentlich größer ist als Hollywood und die Filmindustrie überhaupt, sondern selbst die deutsche Industrie ist im ersten Halbjahr um 10% oder 11% gewachsen auf über 1 Milliarde Euro Umsatz. Das ist schon eine ganze Ecke. Interessanterweise ist nur die Hälfte davon kommt aus tatsächlichen Spieleverkäufen. Die andere Hälfte sind digitale Güter, sind Abos und
was
so weiter.
Immer größer wird
und das muss man sich ja erstmal vorstellen. Also die Hälfte des Gesamtumsatzes machen virtuelle Güter aus.
Jetzt kommt aus der Regie die Frage, ich dachte, das wäre klar geworden schon, ob das Wahlkampf ist,
dass Merkel das eröffnet. Ist die Frage nicht von Merkel?
Frage ist von Angela Merkel. Die Frage steht, als wäre sie von Merkel. Also ich fand das naheliegend, also ich würde sagen,
Frau Merkel.
Aber selbst dann ist ja das Interessante, dass es für wichtig erachtet wird, im Wahlkampf dahin zu gehen. Also natürlich ist es eine große Zielgruppe
auch. Also ich finde das sehr interessant, dass man jetzt endlich mal erkennt, dass, also Videospielen, wie du ja sagst, das ist lange Zeit ein verpöntes Hobby, Killerspiele. Ich meine, es ist mittlerweile gesellschaftlich völlig anerkannt, dass man irgendwie ein Wochenende zu Hause bleibt und Netflix binget, ne? Aber wenn du sagst, irgendwie, ich will irgendwie einen Tag Fallout 4 spielen, dann gucken dich die Leute an, als wärst du ein Frosch. Ich glaube, auch die Politiker müssen sich damit genauso, müssen sich jetzt auch damit auseinandersetzen, dass halt Leute jetzt erwachsen werden und sind, für die das völlig normal ist. Für die das normales Entertainment ist, also, die halt vielleicht Videospiele spielen, statt Fernsehen zu gucken.
Ich will keinen mehr, der nicht im Battlegrounds nicht mal Erster geworden ist.
Okay, ich bleibe jetzt trotzdem
da muss
noch
der Schulz sich anstrengen.
Bis zum Ende der Sendung. Ja,
die haben noch 6 Wochen
oder genau. So.
Ich würde behaupten, keiner im Bundestag, aber egal.
Das
ist jetzt eine These.
Genau, das
wer uns guckt, kann ja mal, ne?
Ihr könnt also ja, ich finde, das ist
meine Aufgabe. Einem Bundestagsabgeordneten
das ist die
Pupp gespielt.
Das ist Peter Tauber setzt sich gerade an seinen Desktop-PC.
Kann der Sonneborn das nicht? Das wäre meine Aufgabe für die Partei.
Ich wollte noch auf die Entwicklermesse eingehen. Du hast das vorhin schon, wir wollten erstmal über die Spiele, weil Gamescom ist für die meisten Spiele, und zwar Spiele spielen. Mhm. Aber Spiele entwickeln ist auch wichtig und großer Punkt. Und vor allem, also du guckst dir das auch an, hast du da...
Wir gucken uns das zusammen an
beide. Sogar, ja. Was muss man sich da vorstellen? Was sind da die Sachen, die interessant sein werden?
Naja, ich sag mal so, ne? Also die geht offiziell Sonntag schon los und geht bis Mitte der Woche. Das kann man vorher noch nicht so genau sagen, weil es ist tatsächlich eine Fachmesse, wo es Sitzungen, also Sessions gibt, ne? Also so Seminare, die von Entwicklern für Entwickler gedacht sind. Und es gibt natürlich auch noch ein paar Keynote-Präsentationen, da ist unter anderem Tim Sweeney da, das ist der Epic-Chef, also die zum Beispiel hinter der Unreal Engine stecken. Und da kann es durchaus sein, dass solche Koryphäen ein paar Neuigkeiten rauslassen, kann man aber im Vorfeld noch nicht sagen. Dort ist halt auch nichts mit PR und wir haben coole Informationen und so, das sieht man dann tatsächlich erst, wenn man da ist.
Okay,
deswegen kosten die Tickets auch viele hundert Euro.
Genau, aber da dafür kann man dann zumindest sagen, also auch wenn wir es jetzt nicht groß vorankündigen können, aber ihr seid da berichtet, darüber. Das heißt, es ist dann also zur nächste Woche, wenn die heiße Show wieder kommt, bis dahin gibt es dann die Artikel schon.
Und es gibt noch eine Kleinigkeit, die gar nicht mehr so klein ist. Die Cebit früher war ja auch eine große Hardware-Messe.
Ja.
Den Rang hat die Gamescom, der Cebit, schon längst abgelaufen. Also sind alle großen Hardwarehersteller oder viele große Hardwarehersteller da. Rede ich über PC-Hardware direkt. Also AMD, Nvidia, Mainboard-Hersteller ohne Ende und so weiter. Und da werden halt auch Neuigkeiten präsentiert, wie zum Beispiel AMDs aktuelle Vega-Grafikkarten. Die werden da gezeigt, wo ja schon Tests gelaufen sind, die so ein bisschen enttäuschend ausgefallen sind oder die Erwartungen zumindest nicht erfüllt haben. Aber das muss man sich halt auch klar machen, dass dort nicht nur Spiele sind, sondern auch tatsächlich Hardware zum Anfassen und auch teilweise zum Ausprobieren.
Das macht ja auch Sinn, weil die Spieleindustrie treibt ja unheimlich diesen Hardware-Markt. Ja,
absolut.
Dessen sind die sich natürlich auch bewusst.
Noch. Der Hinweis kam vorhin schon, dass das ja nur so lange ist, bis das Crypto-Mining das übernommen hat. Und wenn dann die Grafikkarten nur noch fürs Bitcoin-Mining, dann gehen die da auf die Messen, dann kommt man nicht mehr zum Spielen. Zitat, Grafikkarten zum Meinen mittlerweile genutzt werden, spielen Spiele ja gar keine Rolle mehr.
Für Speedcoil wahrscheinlich.
Für Speedcoil, genau.
Ein schreckliches
Aber Leben. Aber ja, durchaus recht. Also wem das noch nicht bewusst ist, dadurch, dass das Schürfen von Ethereum, Cryptocurrency, Kryptowährung, seit Juni relativ populär geworden ist, kriegt man bestimmte Grafikkarten kaum noch, beziehungsweise die Preise sind in die Höhe geschossen, was einige Spieler ärgert.
Verständlicherweise. Also
man kann ja beides machen. Man kann ja, wenn man muss ja auch mal schlafen. In der Zeit kann man dann ja meinen.
Also es gibt nur einen Tipp, diejenigen von euch, die noch im Kinderzimmer ihrer Eltern wohnen, sollten das gut überdenken, weil wenn die nächste Stromrechnung kommt, spätestens dann wird es auffallen, weil das kostet halt durchaus schon. Und wahrscheinlich wird man dann seinen Eltern keine Ethereum-Coins abgeben.
Wir haben noch einen Hinweis, der steht da schon eine ganze Weile. Das ging um das Early Access vorhin nochmal, dass es ein Spiel Epic's Fortnite gibt. Das kostet, ist auch Early Access und kostet bis zu 150 Euro. Da ist jetzt dann auch wieder die Frage. Also ich habe tatsächlich ausgerechnet heute früh einen Artikel gelesen, wo sich jemand beschwert hat, ich weiß nicht mehr, ein Spieleredakteur, dass Indie-Spiele zu billig sind inzwischen. Also dass diese Preistreiberei so nach unten geht, dass man, dass Leute, so wie du es vorhin gesagt hast, Early Access eigentlich mehr kosten sollte, zum Beispiel statt weniger, was oft der Fall ist. Und aber hier wäre das, also offensichtlich gibt es ein Spiel, das 150 Euro kostet.
Also das glaube ich nicht. Stimmt. Also ich finde, nicht mal ein Raumschiff. Für. Also ich finde nicht, dass Early Access mehr kosten sollte. Da hast du mich vielleicht falsch verstanden. Ich sage nur, sie kosten relativ viel teilweise. Ich finde es im Gegenteil gut, wenn sie weniger kosten, weil da die Hemmschwelle für viele Leute wesentlich geringer ist, weil das darf man halt einfach nicht unterschätzen. Auf der einen Seite wird zu Recht auf die Raubkopierer geschimpft, ja. Ne, die ja quasi jedes Spiel innerhalb von Stunden sozusagen online stellen und viele Leute laden sich das runter. Aber man vergisst auch ganz schnell, dass es ganz viele Leute gibt, die können einfach nicht mal 50 Euro für ein Spiel ausgeben. Und dafür finde ich es eigentlich persönlich ziemlich gut, dass Early Access diesen Level etwas absenkt, zumal üblicherweise man am Ende, nicht immer, aber am Ende, wenn das Spiel tatsächlich fertig ist, auch die finale Version hat.
Also das Argument war, dass von den meisten Indie-Spielen hören wir nichts und werden wir nie was hören. Also wir erfahren ja immer nur von denen, die sich durchsetzen, ja, erfolgreich sind. Und wenn ein Indie-Spiel ist, dann ist es auch erfolgreich, wenn es vielleicht 10.000 Käufer
hat. Ich glaube, da hat Steam sehr viel geändert. Also ich kann jetzt nicht für Konsolen reden, aber auf Steam macht sehr viele Sales und bietet jetzt sehr genau nach deinem Geschmack, also nach deiner Bibliothek. Bei mir funktioniert das nicht, weil ich in meiner Bibliothek alles drin habe und es nicht richtig rausfindet, was ich so mag. Aber es bietet da sehr viel an und ich habe auch mich schon mal mit Indie-Entwicklern unterhalten, die sagen, das bringt denen unheimlich viel. Also man sollte nicht unterschätzen, selbst Spiele, die 10 Euro kosten oder so, wenn die in so einem Steam-Angebot drin sind, dann verkaufen die Entwickler so viel davon, dass das denen richtig, richtig, wirklich viel Geld bringt. Ja. Und das ist natürlich so eine Schwelle. Du musst über die drüber kommen, um da reinzukommen, ja, und entdeckt zu werden. Aber das kann der absolute Durchbruch für dich bedeuten, wenn du so ein Indie-Entwickler bist.
Und du hast gleich noch Playtesting, ne? Also du hast von vielen Leuten oder von zumindest einigen Leuten immer Feedback, wo Bugs sind, was man verbessern kann, okay, und so weiter. Und
eventuell auch ein Problem. Also ich kenne einen Entwickler, ja, der ist alleine, der hat ein Spielestudio alleine und der ist halt irgendwann in so einem Steam-Sale gelandet und der kam einfach, der musste dann, also er hatte dann erstmal das Problem nicht, weil er sehr viel Geld verdient hat in kurzer Zeit, aber er musste dann zwei Leute einstellen, die Support machen, weil er so viele Spiele auf einmal hatte. Ja. Und viele Indie-Entwickler sagen zum Beispiel auch das mit dem Raubkopieren, dass das für die einfach kaum eine Rolle spielt, weil ihre Spiele so billig sind. Manche beschweren sich aber darüber, dass das Supportaufkommen erhöht. Also sie sagen zwar hier, dann wenn du mein Spiel irgendwie raubkopierst, interessiert mich das nicht. Aber wenn du dann auch noch hier mir E-Mails schreibst, dass mein Spiel nicht auf der Linux-Distribution läuft, dann werde ich echt sauer.
Okay, das ist aber auch nachvollziehbar. Wir haben noch die Frage, da können wir ja so den großen Trend noch, wo geht's denn hin mit der Spieleindustrie? Was wird denn der nächste Trend, nachdem ihr VR ja den beide schon mehr oder weniger für tot erklärt habt und ich zumindest darauf hoffe, dass sich meine PlayStation VR irgendwann nochmal lohnt?
Kannst du ja verkaufen.
Ja, okay. Aber was ist der Trend nach? Was kaufe ich mir als nächstes?
Naja, ich sag mal so, jetzt wird zurzeit immer, seit einem Jahr, ungefähr anderthalb Jahren, wird davon gesprochen, dass VR, ja, vielleicht ist gar nicht so der Trend. Eigentlich ist es AR, also Augmented Reality. Und da wird darüber gesprochen, dass auch Apple dahin will. Man kann sich das so vorstellen, man hat ein Mobiltelefon, das hält man über den Tisch und dann auf einmal sieht man den Tisch durchscheinen, aber auch Figuren darauf. Genau. Ich glaube nicht, dass das so der Megatrend wird. Ich glaube, es setzt sich mehr durch als VR, weil die Hemmschwelle wesentlich geringer ist. Das geht mit Smartphones, mit Tablets. Ja, jeder hat heutzutage letztendlich ein Smartphone, der sich zumindest ansatzweise für Spiele interessiert, würde ich jetzt mal behaupten. Aber es wird nur ein Teilbereich der Spielindustrie sein. Ich glaube durchaus, dass die Umsätze weiter steigen werden, dass die Preise vielleicht sogar runtergehen zugunsten von mehr virtuellen Gütern und so weiter. Ne, hat man vor 5 Jahren auf der Game Developers Konferenz schon gesagt, Free-to-Play ist die Zukunft? Das glaube ich wiederum nicht, weil Free-to-Play hat immer so einen anrüchigen Charme. Ne, auf der einen Seite ist es kostenlos, auf der anderen Seite weiß man ganz genau, die wollen einfach nur Geld damit verdienen. Und ich glaube, es könnte durchaus so in die Richtung gehen, wie Blizzard das vielleicht mit Overwatch macht oder PlayerUnknown Battlegrounds machen, das ja dann auch, wenn es fertig ist, dass man sagt, du musst eine Summe bezahlen, die ist nicht so hoch wie von einem üblichen Vollpreisspiel wie 70 Euro, du bezahlst vor allen Dingen 30 und du kannst Sachen kaufen, die aber nicht spielentscheidend sind. Ich glaube, da geht's hin, weil es gibt verdammt viele Leute, die trotzdem dann irgendwie für 5 Euro, keine Ahnung, eine schöne Krawatte kaufen, mit der sie dann rumrennen können im Spiel.
Ich finde das auch besser, aber ich glaube trotzdem, also FIFA ist da ja zum Beispiel ein Beispiel, was genauso ist, wo Leute das mit diesem Sammelkartenmodus spielen. Das ist ja ein sehr teures Spiel und die geben trotzdem noch sehr viel Geld für diese Sammelkarten aus. Ich glaube aber, dass es auch Free-to-Play-Spiele weiterhin noch geben wird, wenn sie denn gut sind. Also sowas wie World of Tanks, World of Warships, also Wargaming ist da sehr vorne das mit stimmt, dabei. Ja. Die verdienen eine Menge Geld, indem sie dir Panzer verkaufen, ne, also als mögliche, hier eben gerade mit meiner Lieblingsband Sabaton so ein Ding, jetzt kannst du so einen Sabaton-Panzer kaufen. Also sowas halt, ne? Also ich glaube, sowas wird mehr werden. Das wird im Zusammenhang mit, auch mit E-Sport, also dass du Spiele hast, wo dein Lieblings-E-Sport-Star dann irgendwie eine Skin hat und du kannst die kaufen oder sowas. Also sowas
wird kommen. Genau, und das, da hast du einen wichtigen Punkt gemacht. Und ich glaube, das ist die Zukunft der Spieleindustrie. Diese, oder einer der wichtigen Punkte, die Ausrichtung auf E-Sport. Mhm. Weil wir haben ja schon gesehen, dass jetzt vor kurzem darüber diskutiert wird, ob bei Olympia 2024 in Paris E-Sport ein Teilbereich sein soll. Es sieht durchaus danach aus, als ob es dazu kommen würde. Ja, ja. Bei den Asian Games, wann sind die? 2022, 18? Also jedenfalls bei den asiatischen Spielen, ist es schon ein Teilbereich. In Paris wird sogar darüber diskutiert, ob man um Medaillen dann spielt.
Ja. Ne? Also ich glaube das auch. Da sehe ich es ein bisschen kritisch, weil im Moment sehr viele Investoren, glaube ich, E-Sport so als ihr Heil sehen. Und du siehst unheimlich viele Spiele, Firmen, die sagen, wir haben dieses Multiplayer-Spiel, wir machen jetzt ein Tournament und dann schicken die dir eine Pressemitteilung und steht drin, wir sind jetzt ein E-Sport. Die müssen verstehen, dass das so nicht funktioniert. Also ein E-Sport ist etwas, was sich etabliert. Da muss die Spielegemeinde selber auf die Idee kommen, dass das gut ist, und das kommt auch von ganz alleine. Also Blizzard hat nie StarCraft 2 gesagt, das wird jetzt ein E-Sport. Es ist einfach einer geworden. Und ich glaube zum Beispiel, Battlegrounds ist gerade hart auf dem Weg dahin. Da hätte auch niemand gesagt, wow, das ist ein Spiel, das pitchen wir jetzt als E-Sport. Ja. Also ich glaube, das wird sich einfach so dynamisch irgendwie durchsetzen.
Und Dota wurde ja explizit dafür entwickelt und ist kostenlos.
Bei Dota hat es also ich überlege zumindest, ob jetzt wirklich die Olympischen Spiele so wichtig sind, weil es ist ja schon verwunderlich, also E-Sports ist ja auch nicht erst seit gestern da. Also ich meine, diese südkoreanischen Geschichten kennen wirklich schon seit Jahren, wie groß das dort ist, aber eigentlich auch hier. Aber es hat es nie so darüber hinaus geschafft. Und jetzt ausgerechnet bei Olympia, also ich meine,
wir sind alle es hat so, schon darüber hinaus geschafft, wenn du dir anguckst, dass der FC Schalke 04 eine riesige E-Sports-Abteilung hat. Also das ist
wahrscheinlich
schon
sogar besser, ne?
Oh, jetzt zocki aber mal nicht so rum. So,
jetzt gucke ich auch mal auf unsere
Zuschauerzahlen. Bitte keine Hate-Mails. Ich bin gar kein Fußballfan. Ja.
Ich finde das halt immer interessant, wenn ich folge denen auf Twitter und die sitzen dann da und spielen irgendwie, zum Teil spielen die FIFA, das finde ich super lustig, wenn die dann irgendwie Barcelona spielen, oder die spielen auch halt andere Sachen, die StarCraft zum Beispiel, und dann haben die immer so die sehen aus wie Spieler von Schalke. Also die haben so eine Sportkluft an, wo du denkst, die sitzen die ganze Zeit nur auf dem Sessel. Warum haben die Trikots an, aber irgendwie ist das lustig. Also, das
wird es gibt ja auch schon in Deutschland große Turniere. Letztes Jahr gab es in Köln ein großes Counter-Strike-Turnier. Also es ist schon ein weltweites Phänomen.
Aber was ich meinte ist, dass also bei Olympischen Spielen ist halt der Unterschied für Spiele, viele Sportarten, dass sie nur da im Fernsehen kommen. Also immer das berühmte Curling, was man für einmal alle vier Jahre irgendwie interessant findet. Ja, tatsächlich. Genau, aber nur für einmal in vier Jahren. Und bei E-Sports eigentlich brauchen sie es nicht, ins Fernsehen zu kommen, aber wäre es tatsächlich so, dass meine Oma dann irgendwie sagt, ab jetzt gucke ich dann auch.
Wenn deine Oma einmal weiß, wie Dota ist. Ja. Ah.
Also ich persönlich glaube da
nicht. Muss aber auch
ich persönlich glaube da nicht dran. Ich glaube, da ist Fernsehen nicht die Zukunft. Du denkst im falschen Medium, das wird einfach Streaming sein, weil du brauchst einen bestimmten Zugang zu diesem Sport. Ich meine, Fußball, das ist relativ einfach, das musst du nie gespielt haben. Du siehst Leute, die haben Ball, das ist eine physische Sache. Du kannst ihn im Fernsehen sehen, du kannst dir ungefähr vorstellen, wie schwer das ist. Bei StarCraft 2, wie schwer das ist, so eine Bildline da zu organisieren oder bei Dota zu midlanen, das weißt du halt nicht, wenn du es nie gespielt hast. Und ich weiß nicht, ob das in diese Generation reinkommen wird. Ich glaube, das wird eher bei Leuten, die damit aufwachsen.
Vergesst aber nicht, es gibt schon Sport 1, die zum Beispiel E-Sport seit längerem übertragen.
Okay,
also ist im Fernsehen sozusagen, aber absolut, das Medium.
Ich bin ja nur gespannt drauf. Ich muss sagen, wenn du das noch nie gesehen hast, guck dir das mal an, guck dir mal ein Dota-Turnier. Die Kommentatoren, die finde ich großartig.
Die reden auch schneller als hier.
Das auch, aber die sind richtig gut. Also ich reg mich ja immer darüber auf, wie wenn man mal Fußball-WM guckt, wie was für ein grottenhaften Zeug die da die ganze Zeit reden. Die sind wirklich lustig und man versteht zwar die Hälfte der Zeit nicht, was da abgeht, aber es ist trotzdem cool.
Das wird ja auch auf uns zukommen, wenn dann die ARD und ZDF Olympischen Spiele und dann zwischendurch, jetzt schalten wir direkt in die E-Sports-Halle und dann.
Naja, eins ist klar, wir müssen dann auch anfangen, kommentatorisch tätig zu sein. Ja, ne?
Natürlich. Ja. Die Geschwindigkeit üben wir schon. Da müssen wir noch hinkommen.
Mit Lane.
Genau. Ansonsten würde ich sagen, ich kriege jetzt auch keine Frage hier mehr. Wir wünschen euch dann viel Erfolg in Köln.
So ist es.
Und wir sind gespannt auf das, was ihr schreibt und schickt. Und vor allem dann eben auch von der Entwicklerkonferenz, wo wir jetzt noch nicht davon ausgehen, dass es nur Teil 14, 15 oder 18 sein wird. Ich glaube, ich habe meinen Punkt erklärt. Genau. Dann wünschen wir euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns bei der nächsten Heise Show. Danke fürs Zuschauen.
Winke, winke.
Ciao.